So, jetzt sind wir angelangt bei Christus. Wir sind über dem Berg rüber. Sechste Einheit heute. Ich habe mir den Psalm, sondern Johannes 14, Vers 6 herausgesucht, um uns ein Stück weit die Solus Christus, das, was uns Luther in Theorie und auch in praktischen Anführungen und Ausführungen gezeigt hat, jetzt ein wenig von der Schrift noch einmal zu erhärten und dass wir hier wirklich einen guten Grund auch bekommen. Wer kann den Vers auswendig, ohne dass wir jetzt schnell auf den Zettel gucken, ist eigentlich ein Vers, den man auswendig lernen muss. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ich hatte diesen Vers noch nach meiner Ruheverruheständlung, war ich noch mal im staatlichen Bereich, in Oberschulen in Bremen tätig und unter anderem auch in einer katholischen Schule. Und ich habe dann auch gefragt, christliche Schule, darf man da auch eine Andacht halten? Ja, aber nicht so lang, ja, mal so kurz. Und dann habe ich oftmals zentrale Verse genommen, nur vorgelesen oder auswendig ihnen gesagt und drei Sätze dazu und dann haben wir angefangen. Und unter anderem diesen Vers. Und ich habe den Vers noch gar nicht so richtig gelesen gehabt und auch gesagt, seht ihr, Jesus ist der einzige Weg. Ein Aufruhr gibt's doch nicht und alle möglichen Sachen. Naja, das war dann eben so. Ich habe jetzt gesehen, dass das Mikro an ist, da muss ich ein bisschen leiser sein. Okay, ja, wir wollen einfach hineingehen. Ich habe überschrieben, Jesu Lebenslauf, ein Wink für uns zum Vaterhaus. Und jetzt sitzen die Jünger mit Jesus zusammen. Er weiß, der Abschied steht bevor, die Jünger wollen es eigentlich gar nicht wahrhaben. Ja, und dann spricht er Worte aus dem tiefsten Herzen seiner Seele heraus. Er sagt, einer wird mich verraten. Petrus sagte auf den Kopf zu, du wirst mich verleugnen. Nein, ich doch nicht. Die anderen, aber ich nicht. Ja? Wir kennen das. Und dann geht ein tiefes Erschrecken durch die Herzen der Jünger, weil das doch so eine Endgültigkeit ihnen verdeutlicht, dass Jesus es mit diesem Weggehen und diesem Leiden doch ernst meint. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass die Jünger ja eigentlich zu allem fähig sind. Verleugnen, wegspringen. Ein Evangelist sagt dann, sie verließen ihn alle. Da ist nicht einer geblieben. Alle sind weggerannt. Und angesichts dieses, wie soll ich sagen, Desasters, was ihnen ein Stück weit so nebelhaft schon vor Augen war, sagt Jesus jetzt in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann spricht er von der Heimat. Ich gehe nach Hause und will Wohnungen für euch machen und euch dann holen, dass ihr dort seid, wo ich bin. Und dann kommt natürlich die große Frage dieses Thomases, ja, wo gehe ich denn hin? Wo ist denn das? Sag's uns doch. Und dieses Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, zeigt dir ein Stück weit auch das Dilemma dieser Jünger. Sie haben 3 Jahre Bibelschule gehabt, wie kein anderer Mensch sonst Bibelschule hätte haben können. Und sie sind immer noch irgendwo mit Blindheit geschlagen und wissen nicht, wo Jesus jetzt letztendlich hingeht. Thomas, der Realist, wir kennen ihn aus der Ostergeschichte, ist ja verwirrt und er sucht den Ausweg. Das hat er damals gesagt, ich suche den Ausweg. Und viele machen es heute so. die einen Ausweg aus diesem Dilemma suchen. Wo geht's denn überhaupt hin? Viele suchen den Ausweg in Religionen. Da liest man wieder Konfuzius, der 600 Jahre vor Jesus geboren wurde. Und man kann da vielleicht staatsmännische und philosophische Weisheiten lesen. Und dann hat er gesagt, der Weg ist das Ziel. Ja, und dann kommt man am Sankt-Nimmerleins-Tag da irgendwo an. Ich hatte das mal im Handball in der Fortbildung gehört. Ja, der Weg ist das Ziel. Ich dachte, was für ein Stuss. Da sind wir ja immer auf dem Weg. Komm nie an. Wir wollen aber ankommen. Ja, jedem Kind, wenn du sagst, wir gehen spazieren, wird dann nach der ersten Kurve fragen, Papa, wann sind wir denn da? Wenn ich jetzt sage, der Weg ist das Ziel, dann sagen wir, was ist mal? Also wir haben das ja zuhauf gehabt, man fährt gerade auf die Autobahn mit vier Kindern im Rucksack. Und dann, Papa, wann sind wir denn da? Und die nächste Frau, Papa, ich muss auf Toilette. Das ist alles so, das kennt man ja. Hätte ich jetzt gesagt, ach du, wir fahren immer im Kreis rum, ne? Dann wir wissen nicht, wann wir ankommen, dann die Kinder dumm gucken. Aber so ist das eben. Andere entdecken in Buddha vielleicht, wo er diesen achtteiligen Pfad beschreibt. Und da geht es immer, er zeigt auf den Ringweg als Ausweg. Ein Ring hat kein Ende, es geht immer rumrum. Ne? Ja, so ist das eben. Und man denkt, ja, hoffentlich schleudert mich irgendwann raus ins Nirvana. Aber so ist das. Die Dritten konvertieren vom Kreuz zum Halbmond, ja, weil sie denken, dass einfach in der Erfüllung, der strengen Erfüllung des Gesetzes der Weg ist. Aber mit all diesen Auswegen in den Religionsweg hinein, befindet man sich leider auf dem Irrweg. Das ist so, auf dem Holzweg. Weißt du, wenn man nur so als Gast da so ein bisschen reinguckt, dann mag das vielleicht ganz nett sein. Da sind die Religionen faszinierend. Da kann man von außen so ein bisschen mitmachen. Aber wenn es ums Sterben geht, dann ist dieses bisschen Mitmachen zu wenig. Dann wird es auf einmal ganz deutlich, welche Aussichten man hat. Der eine möchte ins Nirvana, er löst sich im Nichts auf. Na, was soll ich denn dann hier überhaupt? Oder Kismet, du bist im Gericht Gottes und weißt gar nicht, wie du dich da benehmen sollst. Der Muslim hat immer nur Angst vor dem Letzten, vor dem Gericht. Und der Hindu hat halt auch so, habe ich jetzt der Richtige von den Millionen Götter da verwischt? Habe ich der Falsche erwischt? Hanno, da bin ich auch dumm dran. Ja, es sind alles angesichts von Schuld und Tod. Auf der Straße ist immer wieder, dass man dann, ach, da reden sie über Kirchengeschichte und, lang. Und dann sage ich immer, ja, das ist alles gut und schön, aber die zwei Fragen, die auch Sie bewegen und jeden bewegen, was ist mit meiner Schuld? Was ist mit dem Bösen auf dieser Welt? Und was kommt nach dem Sargdeckel? Die bewegen auch sie. Ja, habe ich bisher noch keinen gehabt, der gesagt hat, nee, interessiert mich nicht. Das ist es. Angesichts dieses Dilemmas sind alle Religionen Irrwege. Und die kommen nicht weiter, aber wir brauchen den Heilsweg. Schaut, und deswegen sagt Jesus diesem Thomas jetzt mit ganz großer Gewissheit, wo er doch fragt, wie können wir denn den Weg wissen? Da sagt Jesus, ja, ich bin der Weg. Wenn du diesen Weg beschreitest, dann kommst du sicher ans Ziel. Solus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir wollen vier Punkte betrachten. Der erste Punkt, der Weihnachtsweg ist bereitet. Ich habe diese drei Ich-Bin-Worte hier einmal etwas unter diesem Aspekt des Weges genommen. Der Weihnachtsweg ist bereitet. Der Weg ist das Weihnachten. Jesus wurde doch nicht einfach abkommandiert. Jetzt musst halt gehen. Er war Sohn des Vaters und ist Sohn des Vaters und nicht Handlanger oder Gehilfe. Paulus sagt das, er entäußerte sich seiner Gewalt, nahm Knechtsgestalt an. Das ist im Christushymnus zu lesen, Philipper 2. Aus freien Stücken hat Jesus den Himmel verlassen. Der Schweizer Dichter und Pfarrer Kurt Marti hat das in einem Gedicht so formuliert: Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt. Und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt. Das ist menschliche Urerfahrung. Du und ich, wir wurden nicht gefragt. In einem Satz geballt, verdichtet, niemand wurde gefragt, außer dem einen. Nicht irgendeiner, sondern ein gewisser Jesus wurde gefragt. Der Vater nahm seinen einzigen und geliebten Sohn beiseite und sagte: Du, siehst du diese Menschen dort, wie die mir aus den Händen gelaufen sind und alles tun, was ihnen so in den Kram passt? Siehst du den Menschen, wie der andere übers Ohr haut und auf seinen Vorteil ausschließlich bedacht ist? Siehst du den Menschen, wie der über andere kaltblütig herfällt, um sie um die Ecke zu bringen? Willst du gehen? Willst du bei ihm sein? Willst du mit ihm leben? Du bist gefragt. Und jetzt halten Himmel und Erde den Atem an. Was wäre gewesen, wenn Jesus gesagt hätte: Vater, die sind selber schuld. Lass sie schmoren. Lass sie schmoren und dann Abmarsch in die Hölle. In atemloser Stille, es ist ganz ruhig, hört man dieses: Ja, Vater. Und dann legt dieser Jesus seine Herrscherkrone ab. Dann zieht er den Königsmantel aus. Das Zepter legt er zur Seite aus seiner Hand. Freiwillig degradiert sich der Herrensohn zum Menschensohn. Und jetzt macht er sich auf den Weg. Hätte man Jesus medizinisch untersucht, Herzschläge, CT, MRT, ja, alles Mögliche, dann wäre die Diagnose gewesen: Natürlich, Knochen, Lunge, alle Gefäße, das Herz, wie wir. Johannes sagt, das Wort war Fleisch. Ein Mensch ganz genau wie wir. Mit Emotionen, mit Ängsten, mit aufwallenden Gefühlen. Er weinte genau wie wir auch. Friedrich Bodelschwing sagt 36 im Berliner Dom in einer Predigt, und ich zitiere einfach einmal: Christus kommt als der Lebendige in eine Welt, die vom Tod gezeichnet ist. In jedem Kranken, der mit tausend Schmerzen zu ihm kam, in jedem Klagegeschrei, das aus dem Trauerhaus an seine Ohren drang, in jeder vor Kummer und Sorge gebeugten Gestalt, sah er die Zeichen des Todes. Und er sieht sie bis heute in dieser Zeit. Er sieht, wie durch die schmutzigen Wellen des Bösen Leben vergiftet, Ehen zerbrochen, Herzen verfinstert, Gewissen belastet werden. Er sieht, was im Menschen ist. Nie las ein Auge so unermesslich lange Schuldregister wie die Augen von Jesus, als er in diese Welt des Todes hineinkam. Welch ein Abstieg aus der reinen, klaren, himmlischen Gotteswelt. Jesus sieht das alles. Nun aber geschieht das Wunder. Der lebendige Christus läuft nicht aus Abscheu weg, aus Ekel aus dieser Todeswelt sich umdrehend, sondern er bleibt in ihr drin. Schwere Lasten legen sich auf sein Herz, aber er hält sie alle aus. Besser kann man es gar nicht zusammenfassen. In einer Kürze alles zusammen. Jesus war sich nicht zu schade. Wo gibt es einen Herrscher, der sich zum Diener macht? Einen Herrn Scholz interessieren wir nicht. Eine Frau Merkel ist an uns nicht interessiert. Aber ein Jesus Christus weint Tränen um uns. Das müssen wir wissen. Wir sind ihm nicht egal. Und er ist uns bis ans Kreuz hinterhergerannt, dass wir dort frei werden können. Jesus auf dem Weg zu uns, zwei unserer Söhne, haben während ihres Studiums eine Wohngemeinschaft mit anderen gebildet. Ja, und da weiß man, was das wert ist. Es ziehen neue Leute ein, es ziehen Leute aus. Da heißt es dann, wir kaufen zusammen ein, wir kochen zusammen, wir putzen zusammen. Das macht man ja natürlich mit Freuden, ja, aber so ist das halt. Putzen zusammen, waschen zusammen ab. Putzarbeit, High Life in allen Gassen. Jesus will so eine Wohngemeinschaft mit uns doch haben. Und jetzt schauen wir mal in unsere Herzenswohnung hinein. Nicht, da ist die Küche, wo Jesus dann sagt, was isst du denn da alles Schönes? Ach, stinkenden Knoblauch oder was? Vergammelte Kartoffeln und schon schimmelige Zwiebeln. Nein, das gibt's da nicht. Anständiges Manna. Und dann geht Jesus vielleicht ins Wohnzimmer und sagt, was ist denn hier los? Was hast denn du da für Bücher in deinem Schrank stehen? Da möchte ich eigentlich, nimm doch das raus und schmeiß in den Müll. Die Romane und was weiß ich, alles Liebesgeschichten vorne und hinten. Nimm doch mein Buch. Da steht so viel drin für dein Leben, dass du es auch wirklich brauchen kannst. Und dann ist er im Arbeitszimmer. Sag du, was schaffst du da eigentlich? Nix? Ach ja, wozu hast du denn das Arbeitszimmer? Kannst du nicht vielleicht in der Gemeinde auch mithelfen? Fang doch mal an, ältere Leute zu besuchen. Hatte ich mal bei uns in der Hofacker Gemeinde in Stuttgart, wo wir da noch waren, fragte dann Winrich Heffbuch, gibt es jemanden, der einen älteren Bruder besuchen kann, der nicht mehr kann? Der nicht mehr in die Gemeinde kommen kann? Irgendwie hat es mich angesprochen, aber ich habe gedacht, ach, was soll ich da als über 20-Jährige, mal 80-Jährige sagen? Der lacht mir aus. Ja. Und dann hat es der Herr so geschenkt, dass ich in meinem zweiten Studium direkt an seinem Haus vorbeifahren konnte. Und dann habe ich gedacht, nun, wenn das so geordnet ist, dann kann ich doch wohl auch Gitarre und Bibel mitnehmen. Erstens mal bin ich herzklopfend da rein, der Erwin. Und dann sah ich einen Mann, 60 Jahre lang war er herzkrank. Hat irgendwas noch gearbeitet gehabt, aber zweimal in der Woche kam der Notarzt, weil es einfach nicht mehr weiterging. Und er strahlte mich an und sagte, Thomas, es ist alles Gnade. Das war immer sein Spruch, Thomas, es ist alles Gnade. Und wie hat er mich dann, weil ich da in Theologie dann an der Uni, in der Hochschule da studiert hatte, und man hat da den ganzen Boost mitgekriegt, immer wieder hat er mich ermutigt. Und die Martha hat einfach ein paar Kekschen und wir haben ein Lied gesungen, wir haben gebetet. Es war eine Sache von vielleicht 20, 25 Minuten und er war gestärkt. Er wartete schon immer wieder auf mich. Und so habe ich gesehen, Mensch, das Arbeitszimmer, wo uns der Herr reinführt, er zeigt uns auch die Arbeit. Ja. Vergessen wir die älteren Geschwister nicht, die nicht mehr können. Es ist ein ganz besonderer Segen, denke ich auch darauf. Ja, und so führt er uns dann und dann ist eine Tür, wo abgeschlossen ist. Jesus wollte rein und dann fragt er mich doch, du, was ist denn da hinter der Tür? Oh, du, das ist unordentlich. Also, da tun wir immer ein bisschen Wäsche und so. Alles, was wir nicht brauchen, tun wir. Na, verstehst du ja, wir brauchen einen Raum, wo wir den Dreck und so. Willst du mir nicht die Schlüssel für diesen Raum geben, dass ich dort Ordnung schaffe? Wir merken, dieser Weg, den Jesus uns zeigt, der führt auch zur Ordnung in unserem eigenen Leben. Und er möchte so gerne die Rumpelkammer in unserem Leben, wo gar keiner reinschauen darf, aufräumen. Und das macht er mit Freuden, dass er dann dort richtig wohnen kann. Ein zweites, die Karfreitagswahrheit ist erfochten. Die Wahrheit über uns ist Karfreitag. Jesus wurde nicht einfach hingerichtet, er war gehorsam bis zum Tod. Das ist das, was die Schrift sagt. Es ist kein Versehen, dass da irgendwie einer und Jesus hat, auf einmal war er dort. Nein, es war ganz bewusst der Weg, den er dort ans Kreuz gegangen ist. Ja, das Kreuz kam wortwörtlich zu ihm. Kurt Marti schreibt weiter in diesem Gedicht: Ich werde nicht gefragt bei meinem Sterben. Und die vor mir starben, wurden auch nicht gefragt bei ihrem Sterben. Niemand wird gefragt bei seinem Sterben, außer dem einen. Nicht irgendeiner, sondern ein gewisser Jesus, der wurde von seinem Vater gefragt in Gethsemane: Willst du, siehst du den Mann dort, der dort an der Säule angebunden ist? Und das sind diese grinsenden Henkerknechte, die diesem Mann die Dornenkrone aufdrücken. Und siehst du dann, wie die ganze Menschenmenge brüllt: Weg mit dem, den brauchen wir nicht. Spottende Soldaten, schau genau hin, haben auf einmal die Würfel in der Hand, weil dieser Rock, den dieser Mann anhat, nicht zerrissen werden soll. Und dann siehst du den Mann dort, wie sie den an den Querbalken heften. Muskeln springen hervor, Atembeklemmung. Und dann fragt der Vater ihn: Willst du das tragen? Willst du das erleiden? Willst du das übernehmen? Du bist jetzt gefragt. Totenstille in Gethsemane. Die Jünger kriegen davon nichts mit, die schlafen alle. Und dann fällt das Wort: Vater, nicht wie ich will, wie du willst, Vater. Und er erduldet diese schändliche Krone. Er erduldet das angespuckt und geschlagen werden. Er erduldet das hingebunden und hingenagelt werden auf diesen Querbalken. Er erduldet den Spott der hohen Priester. Er erduldet das Gelächter der Soldaten. Er erduldet das Gejohle der Menge. Er erduldet den Spott dieser beiden neben ihm Hängenden. Und dann geht sein Herz schier in Sprünge, wo der eine sagt: Denk doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus kann ihm eigentlich fast jubelnd entgegenrufen: Heute noch bist du mit mir dort. Luther hat einmal gesagt: Du bist der größte Mörder, Dieb, Ehebrecher, Gotteslästerer, Heiligtumschänder, Schurke. Einen größeren wird es nie geben. Er spricht von Jesus. Er hat sich für uns zur Sünde machen lassen. Und im gleichen Atemzug meint Luther uns. Das sagt Luther nicht von dem ausschweifenden Papst Leo X., auch nicht von dem Kaiser Karl V., nicht einmal von sich selber, sondern er sagt es von dem Gekreuzigten, und wir sind mit dabei. Aber dann hat er sich nicht abgewandt, auf den Boden gespuckt, sondern er ist vor dem Kreuzesmann auf die Knie gegangen. Warum? Weil es Luthers Schuld war, weil es deine und meine Schuld war, die Jesus dort, die Schuld der ganzen Welt, dort ans Kreuz gebracht hat. Luther hat das erkannt. Weißt du, wie er über sich geredet hat? Ich bin ein alter, dreckiger Madensack. Ja, das sind wir. Weißt du, und ich habe es genauso gesehen, wenn ich in den Keller meines Herzens gucke, da jaulen die Hunde im Keller. Da ist nichts, nicht ein Körnchen, wo ich sagen könnte, da hat er kein Stolz drauf sein. Nichts. Da ist der Mord, die Gier, der Ehebruch. Alles ist dort versammelt, die Habsucht, der Geiz, alles Boshafte. Und der Heidelberger Katechismus sagt: Wir sind zu allem Bösen geneigt, Gott und den Nächsten zu hassen. Das ist unsere Situation. Und jetzt tauscht dieser Jesus, will, dass wir den Königsmantel gegen diesen Dienerkittel, den Jesus anhatte. Wir wollen den Königsmantel. Aber Jesus sagt, nein, den Dienerkittel, den will ich dir geben. Tausch mit ihm die Krone gegen die schmerzhafte Dornenkrone. Das ist die Wahrheit. Als Pilatus im Verhör die, können wir fast sagen, Spottfrage gestellt hat, was ist denn Wahrheit, er wollte ablenken, gab Jesus keine Antwort. Er war ja die Wahrheit in Person, das muss man sich vorstellen. Er sagt nicht nur die Wahrheit, sondern dort in der Person Jesu tritt dem Pilatus die Wahrheit entgegen. Und die Wahrheit, er hätte jetzt eigentlich sagen müssen, zeig du mir, wie du mich siehst. Aber Pilatus hat selbst das, was die Frau ihm sagte, habt du mit dem Mann nichts zu tun. Ich habe viel gelitten heute Nacht um diesen Mann. Deswegen, er hätte, hat aber nicht. Und jetzt setzt dieses Rettungswerk ein. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und das ist das Große, dass manch einer mit daneben hört, gar nicht versteht. Ich habe den ersten Autounfall, wo wir also glimpflich davonfahren, Welsheimer Wald, nicht fahren wir da so bei schneenasser Straße, ist so ein bisschen aufgeschüttet, so eine Höhenstraße. Und der letzte Wagen war gerade von der Kolonne an uns vorbei. Auf einmal dreht sich das Auto einmal um 180 Grad und zack, den Abhang runter in die Hecken rein. Und wir sitzen drin, mein Vater neben mir, und zittern wie Espenlaub. Und es ist nichts passiert. Kam ein anderes Auto, zog uns wieder raus. Wir fuhren fröhlich in Anführungszeichen nach Hause. Da habe ich es noch gar nicht verstanden, diese Wahrheit. Und dann durch den Motorradunfall, da war uns klar, jetzt hat er mit dem Zaunpfahl gewunken. Und wenn du jetzt nicht aufmerkst, Thomas und Renate, dann wird es noch viel, viel schlimmer. Der Weg ins Vaterhaus ist jetzt durch diese Wahrheit frei. Und so ist auch das Wandeln ein Strom in der Wahrheit. Himmlisch, rein, kristallhell, durchsichtig, das war es bei Jesus. Und bei uns soll es ebenfalls so sein. Das ist es. Die Wahrheit über uns ist ja nicht leicht zu ertragen. Wer hört schon nicht, weil man singt ja gern so an Fasching ein bisschen, oh, wir sind alle kleine Sünderlein, nicht im Dschungeln darum. Aber wenn dann einer sagt, du hast das gerade gesungen, pack doch mal aus mit deinen ganzen Dingen. Dann wird man verlegen und sagt, so schlimm ist doch gar nicht. Hust, hust, ja, so schlimm ist doch gar nicht, wie es ausschaut. Ja, wir sind festgeschweißt mit Fußfesseln und Handschellen an diese Sünde, an diese Sündhaftigkeit unseres Lebens. Und dann sagt der Gekreuzigte, jetzt habe ich für dich bezahlt. Und jetzt möchte ich habe den Schlüssel für diese Fußfesseln. Ich habe die Schlüssel für deine Augenbinde. Ich habe den Schlüssel, den Code für deine Handschellen, dass wir das alles wegmachen können. Sklaven sind wir vorher, freiwillig, unfreiwillig und jetzt sind wir freiwillig, unfreiwillig, ich drehe es einfach herum, Sklaven Jesu Christi. Wir kommen aus diesem Sklavensein nicht heraus. Aber das Sklavensein, was wir vorher unter der Sünde waren, mussten wir, da kommen wir nicht drum herum. Wir müssen sündigen, weil die Sünde in uns letztendlich drin ist. Jetzt hat sich das Ganze gewendet. Die Fesseln, die Handschellen, die Binde, die Ohrenstöpsel hat Jesus rausgetan. Und jetzt brauchen wir nicht mehr sündigen. Da ist eine stärkere Macht da, die diese Sündhaftigkeit, wenn wir es denn wollen, unter Kontrolle bringt. Das ist das Kolossale. Und jetzt müssten wir eigentlich sagen, welch eine Freude, welch ein Jubel, welch eine Dankbarkeit, dass wir diese Wahrheit, Jesus, auch über uns erfahren und ausleben dürfen. Ein drittes, das Osterleben ist bestätigt. Das Leben wird uns gegeben. Das ist Ostern und Himmelfahrt. Jesus wurde nicht einfach vergraben, dass diese Lebenslinie irgendwo im Nichts endet. Tschüss. Ja, wir haben jetzt mitgekriegt, 14 Tage ist wieder Beerdigung. Meiner Frau, Halbbruder. Und dann versucht man ja, alle Spuren nur irgendwo zu verwischen. Man lässt sich verbrennen. Die einen lassen sich irgendwo in der Luft dann verstreuen oder im Wald irgendwo ein bisschen rum, nicht? Oder ins Wasser schmeißen, irgendwie, dass die Erde wegkommt, die Asche. Aber wir sind nie außerhalb der Reichweite Jesu. Und wenn wir nur als Staubkörnchen noch irgendwo rumliegen, weiß er darum und wird am letzten Tage uns wieder zum Leben erwecken. Das ist das. Wir können diesem Gott nicht aus den Händen laufen. Das geht nicht. Abgesehen davon, dass ich also hier kein Anhaltspunkt für eine Kremation in der Bibel finde. Davon abgesehen. Eine dramatische Wende ist jetzt eingetreten. Gott greift ein. Gott greift in dieses Grab und holt den, da heißt es im Apostelgeschichte 2, der Tod konnte ihn nicht halten. Dich und mich kann er halten. Aber Jesus konnte vom Tod nicht gehalten werden, weil er, kein Problem, weil er letztendlich dieser Jesus mit dem Tod nichts gemeinsam hat. Das ist das Köstliche. Und jetzt wird er aus dem Felsengrab herausgerissen. Und jetzt sagt er, ich lebe und du sollst auch leben. Der Grieche kennt ja drei Worte für Leben. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, nur noch eine kurze Wiederholung. Psyche, das ist so das, was wir hier oben drin haben. Bios ist so 1,50, 90 schwer. Und Zoe, das steht hier. Ihr sollt ewig leben. Ihr sollt dieses ewige Leben mit mir teilen. Und ich möchte es mit euch teilen. Ich bin das ewige Leben. Wenn wir dieses Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Zoe, das steht hier. Ich bin das ewige Leben. Und ich möchte es dir geben. Ich gebe das Leben, das ewige Leben, sagt Jesus, wem ich will. Und ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist doch eine frohe Botschaft. Wenn wir wissen, da wartet nicht ein dunkles Loch auf uns, sondern da wartet die ewige Herrlichkeit, auch wenn es durch den Tod hindurch muss. Diesen Flaschenhals, da müssen wir mit Sicherheit auch noch durch. Die Scheinmächte haben ausgespielt. Diese Gegenmacht des Teufels ist entmachtet. Dort am Kreuz ist der Sieg über Hölle, Tod und Teufel passiert. Und die Auferstehung ist der Triumph des Gekreuzigten über Hölle, Tod und Teufel und alle Verderbnismächte, die auf dieser Welt letztendlich noch Raum haben. Die Machtfrage ist am Kreuz und durch die Auferstehung eindeutig und klar geklärt. Ja, wieso merken wir das heute nicht? Ganz einfach, weil es Gott zuerst um die Erledigung der Schuldfrage ging. Die Machtfrage ist im Himmel geklärt, aber sie wird hier auf dieser Welt erst dann offenbar, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt wird es durch die Gemeinde ein Stück weit deutlich, dort wo Menschen Jesus jedenfalls nachfolgen. Und dann haben wir mit Jesus den Triumph über dunkle Höllenmächte, die auch in unserem Leben immer wieder uns zu schaffen machen. Warum schauen wir dann immer wieder zurück? Haben Angst vor den Machthabern dieser Welt, schauen gespannt auf die Weltkarte. Jesus ist der, der alles in der Hand hält. Und die Zeiten werden immer turbulenter. Wir merken das. Ja, Corona ist so der erste Startschuss gewesen, wo man wahrscheinlich nur getestet hat, wie weit können wir gehen, um eine, wie soll ich sagen, eine Situation zu schaffen, wo sich alle williglich, freiwillig unter ein Joch spannen lassen. Und Yusuf Harari sagt, die Kontrolle macht euch frei. Also wir werden schon noch in ganz anderer Weise getestet. Das ist ein Vorlauf. Und der Antichrist wird überall seine Fäden wie ein Spinngewebe ausgefahren haben. Und wer sich dort nicht beugt, wird eben vom Verkehr ausgeschlossen, Zahlungsverkehr oder dies oder jenes. Und wir merken, dass immer wieder diese Vorwehen auch kommen, ja, die schon ein Stück weit andeuten, was dann einmal unter diesem Mann, der sein Reich, nicht das Königsreich, aufrichten wird hier auf dieser Welt. Luther sagt einmal, wie er mit Freunden unterwegs war, da gab es noch keine Staus auf der Autobahn, aber es gab einen Stau, die Saale war am Überlaufen und jetzt sagte Melanchthon und die anderen, da können wir nicht rüber, der Fährmann kann uns da nicht rüberbringen. Und Luther sagte, auf geht's, Domini Summus, wir sind des Herrn, und springt ins Boot rein und die anderen auch, kamen auch dann wohl ohne Blessuren auf der anderen Seite an. Viele Flüsse führen Hochwasser, viele Geschwister haben das Wasser bis zum Halse stehen. Aber Jesus ist der, der das Lebensschiff, wenn er drin ist, es kentert nicht. Die Jünger waren ja ganz entsetzt. Da stürmt es und schneit und Jesus schläft. Das kann doch wohl nicht angehen. Ja, Jesus, wach auf, wir sind am Untergehen. Nein, wenn Jesus im Boot ist, gehen wir nicht unter. Es mag stürmen, wie es will. Jesus ist im Boot und die Wellen schlagen rein. Nein, wenn Jesus, der Eigentümer, dort im Boot mit ist, dann werden wir nicht untergehen. Dann mögen wir wohl nass werden, ja, und vielleicht auch bis zum Hals im Wasser stehen, aber wir werden nicht untergehen. Das ist ausgemachte Sache. Ein viertes, das Vaterhaus ist erreichbar. Ich brauche den Weg, der durch die Kraterlandschaft meiner Schuld und durch die Wüstenlandschaft des Todes hindurchgeht. Und jetzt ist irgendeiner gekommen, nicht irgendeiner, sondern Jesus, Christus. Und er hat es gesagt, und darin steckt doch die Botschaft, darin steckt das Evangelium, darin steckt doch das, was wir brauchen. Er sagt nicht, ich bin der Wegweiser, der den Weg zeigt und du darfst dann alleine losgehen. Er sagt auch nicht, ich bin der Wegführer, den man vielleicht so ein bisschen hinterhertrottelt. Er sagt auch nicht, ich bin der Weggefährte. Ich gehe so ein Stückchen mit, aber irgendwann biege ich ab. Er sagt, ich bin der Weg und ich bin der einzige, der wirkliche Weg. Und wenn wir auf diesen Weg treten, dann ist das ein unverwechselbarer Weg. Jesaja 35 sagt, da wird eine Bahn sein, mitten in der Wüste. Der größte Baumeister aller Zeiten baut einen Weg durch die Wüste, eine Bahn. Weißt du, wer da rumläuft? Die Dummen, sagt Jesaja, werden dort auf diesem Weg nicht verirren. Es wird kein Löwen, kein reißendes Tier dort sein, sondern die Losgekauften vom Herrn, die werden auf dieser Bahn, auf diesem Weg Jesus Christus gehen. Und er wird uns sicher nach Hause bringen. Das hat er gesagt. Woher kann ich das so wissen? Das ist das einzige Mal, wo Jesus sagt, ich will. Weißt du, wo das steht? Johannes 17, Vers 21. Ich will, Vater, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Da haben wir das einzige Mal, ich will. Aber es ist wieder nicht eigennützig, sondern immer nur für uns, dass uns der Weg letztendlich ins Vaterhaus möglich ist. Dass wir uns auch kein falsches Bild machen von diesem Weg. Es ist kein Promenadenweg, wo man schön tingelt und tangelt, ja, und das schöne Meer sieht und die schönen Häuser und all die tollen Leute, die da angezogen sind. Von einem Sonnenweg oder Highway in the Sky, der direkte Weg in den Himmel, ist hier nicht die Rede. Zwei Wegbeschreibungen noch ganz kurz, dass wir uns da kein falsches Bild machen von diesem Weg ins Heimathaus. Es ist der Kreuzweg, liebe Freunde. Welchen Weg haben wir nicht schon geplant? Waren wir nicht schon auf dem Weg oder fast am Ziel? Welchen Weg wolltest du gehen und bist doch am Ende vielleicht nicht hingekommen? Wir alle stehen in unserem Leben vor durchkreuzten Wegen. So wie damals Paulus in Troas. Nicht, er wollte nach Asien dort evangelisieren und dann heißt es nur, der Geist ließ es ihnen nicht zu. Und jetzt steht dieser Mann mit seiner Truppe dort am Ufer und gucken aufs Wasser und denken, jetzt was, jetzt, wo sollen wir denn hin? Wo sollen wir denn hin? Und dann bekommt er bei dieser ganzen durchgestrichenen Karte nach Norden auf einmal durch den Traum diesen mazedonischen Mann und komm rüber und hilf uns. Und da steht es dann, ja, Paulus war klar, er hat den anderen das so diktiert und die sind alle und sagen, okay, jetzt gehen wir halt. Weißt du, Paulus sagt, nein, da steht, wir trachteten danach, dass das der Wille Gottes ist. Alle haben sie dann auf einmal gesehen, jawohl, das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Komm herüber und hilf uns. Gottes Weg war der Umweg. Auch dein durchkreuzter Weg ist immer Gottes Kreuzweg. Und so ist es bis heute. Wir haben in Jesaja, meine Wege sind nicht eure Wege. Ja, wir kennen alle diese Schriftstelle. Und wenn du auch immer an durchkreuzte Straßen deines Lebens kommst und vielleicht auch darunter leidest, weil du sagst, ich hatte es ganz anders gedacht. Ich hätte mir einfach einen Rosenweg gewünscht, einen schönen, nicht mit Dornen und Disteln. So schön lustwandelnd, nein. Und manch einer ist in der Sackgasse, wo er vielleicht auch heute Morgen hier ist und sagt, Mensch, wenn ich wieder nach Hause komme, ich weiß gar nicht, wie es gehen kann. Sackgassen sind auch da, weil Gott vielleicht einen Halt gesetzt hat oder man ist einfach einen durchkreuzten Weg gegangen und denkt jetzt, wo soll ich hin? Vielleicht habe ich gemeint, es ist der Schnellweg in den Himmel, aber es ist er nicht. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Durchkreuzte Wege sind immer Gottes Kreuzwege. Aber er ist dabei. Er schickt uns da nicht ins Nirvana und sagt, jetzt musst du allein weiter. Das ist mir zu gefährlich, da gehe ich nicht mit. Nein, er ist doch voran. Und das Zweite ist neben dem Kreuzweg, es ist ein Fußweg. Es ist ein einsamer Weg. Es ist keine Fußgängerzone, wie wenn ich jetzt da auf dem Schlossplatz und dann die Königstraße hochlaufe und runterlaufe. Dann bin ich unten in der Passage, nicht im Bahnhof, alles voller Menschen. Nein, nein, das ist doch nicht. Kaum Menschen auf diesem Weg sind zu finden. Dieser Weg des Herrn ist ein einsamer Weg. Vielleicht zwei oder drei im Gebetskreis. Da sind ein paar in der Kinderstunde. Da ist ein Bibelkreis, wo man immer denkt, ach, soll man auflösen oder nicht. Und dann eine Handvoll Leute im Gottesdienst, ältere Leute, da ist vielleicht noch ein Konfirmand. Ja, Kierkegaard hat recht, wenn er sagt, wer diesen Weg gehen will, muss den Mut haben, ein Einzelner zu sein, wie Abraham. Wer den Weg gehen will, muss Mut haben. Wer diesen Weg gehen will, muss das Wappen, den Wahlspruch der französischen Adelsfamilie tragen. Si omnes ego non, wenn auch alle, aber nicht ich. Wenn alle auch nichts von diesem Herrn halten, ich nicht. Wenn andere einen Weg gehen, den sie eigen gehen, aber ich nicht. Und nun sagt Luther, ich lebe und weiß nicht warum, ich sterbe und weiß nicht wann, ich gehe und weiß nicht wohin, mich wundert's, dass ich so fröhlich bin. Nein, das sagt Luther natürlich nicht, er hat es ganz anders gemeint. Er hat es umgedichtet und umgeschrieben, der Reformator. Man könnte es vielleicht dann so sagen. Ich lebe und weiß nicht wohl, warum. Gott zur Ehre. Ich sterbe und weiß wohl, wann. Gottes Zeit ist die beste Zeit. Ich gehe und weiß wohl, wohin. In des Vaters Haus, in einen Hochzeitssaal. Und dort wird uns dieser Jesus Christus, unser Heiland, empfangen. Mich wundert, dass ich so traurig bin, ja, nicht so fröhlich, so traurig bin, in Angleichung jetzt. Ja, und dann sage ich nur noch Amen.